Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass Sie und ihr heute Morgen alle da seid. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, fühle mich wunderbar, habe eine schöne Zeit gehabt und freue mich jetzt auch hier wieder in Ratzeburg bei euch zu sein. Wir machen eine kleine Zeitreise. Es ist natürlich keine große Überraschung, dass wir in der Zeit der Bibel landen. Wir befinden uns im Jahr ungefähr 33 unserer Zeitrechnung. Und wie schon so häufig sitzen da die mächtigen Römer Gericht. Sie verurteilen Verbrecher, sie sorgen dafür, dass die Straftäter bestraft werden oder zum Tode verurteilt werden. Sie wollen Gerechtigkeit herstellen, ein Exempel statuieren. Und so ist es immer gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber heute haben wir hier einen Fall, der irgendwie anders ist. Der römische Statthalter Pontius Pilatus spürt, dass bei diesem Fall, um den er sich kümmert, etwas nicht stimmt, etwas Merkwürdiges ist. Was hat denn dieser Mann eigentlich Schlimmes getan? Die Ankläger behaupten vieles, aber das ist alles widersprüchlich, das ist ungenau, das klingt nach Verleugnung. Pilatus zieht sich mit dem Angeklagten zurück, stellt Fragen, will die Hintergründe verstehen. Dieser Angeklagte ist Jesus von Nazareth. Und zwischen Pilatus, dem mächtigen Römer, und diesem Wanderprediger Jesus entsteht ein Gespräch, das ich euch einmal vorlesen möchte. Jesus sprach zu Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Da spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Ja, was ist Wahrheit? Wir haben hier einen Schauprozess, dessen Anklagen von Lügen durchzogen sind. Und der mächtige römische Pilatus stellt die alles entscheidende Frage: Was ist Wahrheit? Bei Weitem nicht so leicht zu erklären wie bei dem Spiel hier eben von Marlies. Bis auf bei der letzten Frage waren das ja alles Fakten, die sich nachprüfen lassen. Aber worüber dieser Angeklagte Jesus hier mit Pilatus, seinem Richter, spricht, ist hochkomplex. Diese Frage nach der Wahrheit ist so alt wie die Menschheit selbst und sie treibt uns Menschen seit Jahrtausenden um. Diese Frage sorgt dafür, dass wir uns von den Tieren unterscheiden. Und die Frage nach der Wahrheit ist für uns wichtiger Motor in der Weiterentwicklung und im Fortschritt. Zugleich führt die Frage nach der Wahrheit auch zu den heftigsten Verwerfungen und tut es noch heute. Die Frage nach Wahrheit berührt auch uns, dich und mich. Und wir müssen uns die Frage stellen, welche Wahrheiten sind da heutzutage, denen wir uns stellen müssen, als Einzelne, als Gemeinde, als Gesellschaft. Und ihr kennt alle diese Fragen, wenn man nur einmal in die Medien reinschaut oder mit seinem Nachbarn über die Politik diskutiert. Welcher Politiker sagt eigentlich die Wahrheit? Welches Medium, welche Zeitung, welche Internetplattform berichtet wahrhaftig? Wem kann man vertrauen? Nicht zuletzt führst du und führe ich eigentlich ein Leben, das wahr ist? Oder stecken wir fest in unseren Illusionen, Wünschen und Vertröstung? Ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Frage dir ähnlich geht wie mir. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht mehr weiter und ich habe wenig Möglichkeiten herauszufinden, was wahr ist und was nicht. Ich bin den Deutungen von Politikern, von Medien und vom Internet ausgeliefert. Ich kann natürlich nachdenken, ich bin ja nicht ganz blöd. Ich kann was mir überlegen, ich kann Mutmaßungen anstellen, ich kann sagen, dies überzeugt mich, das überzeugt mich nicht. Aber das war's auch. Was ist denn nun wahr? Was ist denn wahr in der Flüchtlingspolitik? Was ist wahr bei der Corona-Pandemie? Was ist wahr im Krieg um Russland und die Ukraine? Was ist wahr in Bezug auf den Klimawandel? Was ist wahr in Bezug auf Wirtschaft und Zölle? Was ist die Wahrheit hinter der Digitalisierung? was es war hinter all den Aussagen und Standpunkten und Meinungen. Ohne dass ich da jetzt in die Tiefe einsteigen möchte, das sehen wir doch beim Thema Migration wie bei kaum einem anderen Thema. Ist eine starke Migration aus anderen Ländern, gerade aus muslimischen Ländern, für uns als Gesellschaft ein wichtiger Bestandteil? Ist das wichtig? Ist das positiv? Ist das etwas Gutes, wie die eine Hälfte der Bevölkerung und der Medien behauptet? Oder ist es eher was Herausforderndes, was Schwieriges, etwas, was uns Probleme bereitet, was die andere Hälfte der Gesellschaft und der Medien behauptet? Ich als Einzelner, ich werde bombardiert mit Meinungen, Statistiken, Widersprüchen, Einordnung, Übertreibung, Relativierung und ich habe den Faden verloren. Und ich habe wenig Möglichkeiten, das zu überprüfen. Wie ist es denn nun wirklich? Sind meine Alltagsbehauptungen multiplizierbar, so dass ich sagen kann, was ich in meinem Alltag erlebe, das zählt für die ganze Gesellschaft oder ist es eher die Ausnahme? Auch hier, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist Lüge? Und dazu kommt für uns als Christen die gleiche Frage in unserer Kirche. Wir leben in einer Zeit, in der die alten Glaubenswahrheiten ganz neu herausgefordert werden. Ist es denn wahr, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist? Wenn wir einen Schnelldurchlauf machen würden durch 50 Gottesdienste am Ostersonntag, was würden wir da hören zu dieser Frage? Ist es wahr, dass das Evangelium bedeutet, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist? Oder meint das Evangelium was ganz anderes? Und sind Gottes Anweisungen und Gebote für uns eigentlich dauerhaft gültig? Diese Fragen prasseln auf uns als Kirche ein, auf unsere Gemeinden, auf uns als Gläubigen und sie fordern uns heraus. Und viele zucken mit den Schultern und wissen nicht, was sie dazu sagen sollen. Wir als Christen, wir erleben das also genauso, was die Gesellschaft erlebt, vielleicht sogar ein bisschen schärferer Form, weil wir das eben auch in unserer Kirche haben, diese Spezialfragen, nenne ich sie mal. Und auf der anderen Seite zeichnet uns doch als Christen aus, dass wir aus der Wahrheit heraus leben sollten, dass wir sie kennen sollten. Ist es nicht so? Im Johannesevangelium geht es viel um die Wahrheit. Vor allen Dingen in den Kapiteln 3, 8 und 10, wo in verdichteter Form Jesus über ganz grundlegende Dinge des Lebens und des Glaubens spricht und dabei fallen Begriffe wie Wahrheit. Ich möchte euch den Predigttext vorlesen, der ist ganz kurz, aus Johannes 8, 31 bis 32, wo sich ein langes Gespräch gesponnen hat zwischen Leuten, die Jesus irgendwie nachfolgen, aber nicht so richtig wissen, ob sie jetzt dauerhaft zu ihm gehören wollen oder nicht. Und dabei sagt Jesus Folgendes. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Hier im Johannesevangelium kommt uns verdichtet wie kaum sonst in der Bibel die große Glaubenswahrheit entgegen. Johannes macht in seinem Evangelium viele verschiedene Grundwahrheiten des Glaubens deutlich. Ich nenne mal ein paar. Erstens, die Welt tappt ohne Gottes Licht in der Finsternis und die Realität der Schuld nimmt Überhand. Zweitens, es gibt eine Rettung in Jesus Christus, aber in ihm allein. Wie ein bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16 sagt. Drittens, diese Rettung besteht darin, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Viertens, aber nicht zuletzt, dieser Jesus ist kein normaler oder besonderer Mensch, sondern es ist Gottes Sohn. Das heißt, in Jesus begegnen sich Gott und Mensch auf untrennbare und besondere Art und Weise. Jesus und Gott bilden eine untrennbare Einheit. So liegt dann auch die entscheidende Befreiung des Menschen laut Johannes genau darin. Wer die Wahrheit annimmt und daran glaubt, der wird frei von Schuld und Gericht. Diese alte Botschaft, die alle Gemeinde- und Kirchengänger seit langer Zeit kennen, gilt es bis heute für uns als Christen immer weiterzugeben. Sie muss wieder neu erklärt werden, neu verständlich gemacht werden und das ist unsere erste und letzte Aufgabe als Christen. Zugleich mir geht das zumindest so, stehen wir auch immer wieder in der Gefahr, das Evangelium abzunicken. Ja, ja, das haben wir schon tausendmal gehört. Wer seit 30, 40, 50 Jahren in einer Gemeinde sitzt, kennt das. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen dann dazu neigen, aufgrund des Gewöhnungseffektes lieber das Neue, das Aufregende und das Besondere zu suchen und damit vielleicht in der Gefahr stehen, falsche Wege einzuschlagen. Denn wenn wir die Bibel und unser Leben her von der Wahrheit vom Kreuz her verstehen, dann gibt es eigentlich gar keinen Gewöhnungseffekt. Dann gibt es da nichts, was uns langweilen könnte oder was neu gedacht werden müsste. Wenn wir die Frage nach der Wahrheit ernsthaft stellen und wenn wir das, was es hier im Bibelvers heißt, nämlich, dass die Wahrheit uns frei machen wird, ernst nimmt, dann hat das jeden einzelnen Tag unseres Lebens massive Auswirkungen auf uns und unsere Gesellschaft. So möchte ich mit euch diesen Predigttext auch einmal untersuchen auf die Frage, wie wirkt denn die Wahrheit und die Befreiung durch die Wahrheit auf unsere Gesellschaft, auf mich persönlich und auf uns als Gemeinde? Folgt man den großen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen dieser Tage, kommen wir häufig zu zwei Erkenntnissen. Erstens, die Wahrheit ist uns abhanden gekommen. Zweitens, wir fühlen uns zunehmend unfrei. Das ist sogar statistisch belegt, dass die Deutschen und die Europäer sich immer unfreier fühlen. Biblisch betrachtet ist der Verlust an Wahrheit und das sich unfrei fühlen kein Zufall, sondern es ist eine Konsequenz. Wo die Wahrheit weder gesucht noch gehört wird, stellt sich Unfreiheit ein. Und zwar für alle Menschen. Es war in der Geschichte der Menschheit vor allem der christliche Glaube, der den Begriff der Wahrheit groß gemacht hat und in die Welt hineingetragen hat. Die griechischen Philosophen führten Spezialdiskussionen unter hochintellektuellen Männern, Frauen waren ausgeschlossen davon, aber die Christen haben immer von der Wahrheit Jesu Christi gesprochen. Und damit haben sie die Wahrheit selbst, diesen Begriff zur Diskussion gegeben. Und so wurde in den christlich geprägten Gesellschaften bis heute die Suche nach der Wahrheit zur Triebkraft, zum Ankerpunkt. Alles, was wir haben, was uns ausmacht, die Naturwissenschaft, die Kunst, die Politik, der Journalismus, alle haben doch die Wahrheit als Ausgangs- und Zielpunkt vor Augen. Das gilt für alle, für Christen wie für Nichtchristen. Die Frage nach der Wahrheit, dass wir herausfinden wollen, was die Wahrheit ist, das basiert auf unserem christlichen Erbe. Und was passiert in der Gegenwart? Wir haben einen massiven Relevanzverlust des Christentums und dann merken wir, dass wir als Menschen naiv waren. Wir dachten, wir könnten den Glauben aus unserer Zeit und Gesellschaft verbannen und alles andere weiter so betreiben wie zuvor. Die Realität straft diese Vorstellung bittere Lügen. Wo das Christentum verschwindet, schrumpft auch der Wahrheitsbegriff. Und wo die Suche nach Wahrheit sich in Beliebigkeit zerfasert, weiß keiner mehr, was stimmt und was nicht. Das ist unsere Realität heute. Niemand kann mehr zwischen falsch und richtig unterscheiden. Es gibt viele Meinungen, es gibt Behauptungen, es gibt Streit, weil unser Fundament fehlt. Wo nicht mehr die Wahrheit der Bezugsrahmen ist, muss alles beliebig sein und alles gerät aus den Fugen. Ich erlebe das so ein bisschen, als ich über das Thema nachgedacht habe, als großen Widerspruch unserer Zeit und Gesellschaft. Wir haben alles zur freien Wahl erklärt. Jeder kann sich seinen eigenen Glauben basteln. Jeder kann sich seine eigene Art und Weise zu leben basteln. Jeder kann sich seine Sexualität und seine Geschlechtlichkeit selber basteln, so wie er oder sie es eben möchte. Wir entwickeln unsere ganz eigenen Wahrheiten und versuchen sie zu leben. Zugleich leiden wir aber massiv unter der Flut von Meinungen, Fake News, Desinformation und dem Streit, der daraus entsteht. Ich glaube, das eine gibt es nicht ohne das andere. Es ist ein gewaltiger Trugschluss zu glauben, wir könnten alle Fragen der Religion, der Lebensführung und der Sexualität frei gestalten und konstruieren und gleichzeitig in der Politik, in der Wissenschaft und der Berichterstattung weiterhin für die Wahrheit einstehen. Wer das so möchte, dass Wahrheit beliebig ist, der bekommt die Beliebigkeit der Wahrheit und zwar in allen Bereichen. Daran müssen wir als Menschen heute hart knabbern, damit haben wir große Probleme. Ohne den Glauben wird die Wahrheit immer mehr verschwinden und ich befürchte, die nächsten Jahre werden das zeigen. Paulus schreibt im Brief an die Römer eine Passage, die heute genauso aktuell ist wie vor 2000 Jahren. Dort sagt er, sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Was für eine treffende Zeitanalyse. Auch ich als Christ kenne natürlich nicht die Wahrheit hinter allen Fragen unserer Zeit. Aber ich vertraue dem, der sie kennt und der sie weiß, und das ist Jesus. Und ich weiß, wer auf Jesus baut, legt ein Lebensfundament der Wahrhaftigkeit. Und dieses Fundament strahlt in unsere Gesellschaft hinein. Das kann jeder Einzelne von uns, das tut jeder Einzelne von uns, du, ich und wir als Gemeinde. Und das brauchen wir diese Tage ganz besonders. Zweitens, die Frage nach der Wahrheit im persönlichen Bereich. Ich habe eben diesen Begriff des Hineinstrahlens verwendet. Und wenn ich auf mich selber gucke, denke ich, oh Mann, wenn das so einfach wäre, dass ich als Christ die gute Wahrheit Jesu weiter hinaustrage in die Welt. Was ich immer wieder an mir selbst und auch an anderen Christen beobachten muss, ist, dass wir als Nachfolger von Jesus unsere Schwierigkeiten mit der Wahrheit haben. Natürlich, wir halten nichts von Lügen. Kein Christ würde ganz öffentlich sagen, Lügen ist was Gutes, Falschbehauptungen sind positiv, Verleugnung etwas Erbauliches. Das machen wir nicht und das ist auch richtig so. Mir geht es vielmehr um die Frage, welches Leben du und ich eigentlich im Geheimen führen. Was wollen wir nicht, dass andere erfahren? Es gibt selbstverständlich Dinge, die gehen niemandem etwas an. Wenn ich zum Beispiel unter der Dusche singe oder wenn ich bei warmem Wetter zu Hause nur in Unterhose rumlaufe oder wie ich meinen Körper pflege, das muss niemand wissen, das hat niemanden zu interessieren. Aber ist da nicht bei mir und vielleicht auch bei dir eine Existenz, die du verborgen halten möchtest? Eben weil du weißt, dass du dort im Unrecht bist, dass du etwas Schlechtes tust und insgeheim auch weiterhin tun möchtest? Belügen wir uns nicht selbst, wenn wir vor dem Abendmahl im Stillen unsere Sünden bekennen, aber nicht vor den Menschen, denen gegenüber wir schuldig geworden sind? Leben wir nicht in der Lüge statt in der Wahrheit, wenn wir vor unseren Partnern, Familienangehörigen, Freunden und vor der Gemeinde das Zerstörerische, was wir anrichten, verschweigen, unter den Teppich kehren und immer wieder wiederholen? Wer seine Fehler ausschließlich Gott im Stillen sagt, aber nie der Person, an der er schuldig geworden ist, betrügt sich selbst. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer spricht hier von der billigen Gnade. Da fehlt jede Ernsthaftigkeit, jeder Neubeginn, jede echte Vergebung. Ich glaube, das ist ein großer Verlust für uns gerade als evangelische Christen, dass Begriffe wie Beichte, Reue und Buße gar keine Rolle mehr spielen. Wir haben vielleicht einfach eine falsche Vorstellung davon. Bei Buße stellt man sich ja so einen Mönch vor, der sich, was weiß ich, mit einer Peitsche auf dem Rücken haut. Das meint es aber nicht. Buße ist etwas ganz Einfaches und Schlichtes. Zu seinen Fehlern stehen, Gott und seinen Nächsten um Vergebung bitten und fragen, was man anders tun kann. Wer das tut, darf wahre Freiheit erleben. Der wird erleben, wie es hier heißt, die Wahrheit wird dich frei machen. Wer das tut, darf jeden Tag auf die Gnade Gottes hoffen und auch darauf, dass Gott einem hilft, den Scherbenhaufen, den man angerichtet hat, wieder zu bereinigen. Ich selbst hatte mit einer lieben Person vor ein paar Jahren so eine Situation. Ich tat über längere Zeit mutwillig Dinge, die mir und der anderen Person schadeten. Ich verschwieg es aber, behielt es für mich. Ich saß dann in einem Silvestergottesdienst und da sprach die Pastorin darüber, dass man Fehler, Streitigkeiten und Schuld bei und mit anderen noch vor dem Jahresende ausräumen sollte. Und das tat ich. Das war das unangenehmste Gespräch meines Lebens. Das wirklich unangenehmste Gespräch meines Lebens. Und zugleich war es etwas zutiefst Befreiendes mit segensreichen Folgen bis in die Gegenwart. Ich profitiere von diesem ehrlichen Gespräch seit Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Die Freiheit, die Jesus uns verspricht, ist nichts für Minuten, Stunden, Wochen, sondern für Jahre. Wo also weichen du und ich noch heute der Verheißung aus, dass die Wahrheit uns frei machen wird? Wo führst du eine Schattenexistenz mit Süchten, mit Pornografie, Alkohol, Medikamenten oder Medien? Wo versteckst du und verdeckst du deine negativen Eigenschaften wie Jähzorn, Wut und Niedertracht? Wo hast du dich auf eine Situation eingelassen, in der du gefangen bist? Vielleicht ein Finanzgeschäft, eine bestimmte Arbeit, eine Beziehung oder Affäre? Wenn wir Gott und vor Menschen zur Wahrheit finden, dann wird uns vergeben und geholfen werden. In Römer 5, 20 bis 21 heißt es, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und in Epheser 3, Vers 20 heißt es, Gott kann nun endlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Das dürfen wir wieder neu glauben und uns darauf einlassen, das vollbringt Großes. Der dritte Punkt oder der dritte Aspekt, unter dem ich den Predigtext von heute untersuchen möchte, ist die Frage nach der Wahrheit bei uns in der Gemeinde. Denn dieser Predigtext stellt auch als uns, als Kirche, als evangelische Kirche, als Gemeinschaftsbewegung und als Gemeinde Ratzeburg kritische Anfragen und fragt auch bei uns nach der Wahrheit. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, der weiß, dass in der Offenbarung in den ersten drei Kapiteln die sogenannten Sendschreiben formuliert sind. Der Seher Johannes sitzt irgendwo auf einer Gefängnisinsel, kommt da nicht weg, hat da ja diese Vision und schreibt, aber bevor er über die Zukunft in diese ganzen komplexen symbolischen Dinge schreibt, die in der Offenbarung berichtet werden, schreibt er ein paar Briefe im Auftrag von Jesus an sieben Gemeinden in Kleinasien, das ist in der heutigen Türkei. Wer von euch diese Sendschreiben schon mal gelesen hat, weiß, sie sind von enormer Wucht und Härte. Da werden schwer zu ertragende Glaubenswahrheiten ausgesprochen, die vom Herrn selbst stammen. Warum tut Jesus das? Warum sind diese Briefe so hart? Es wird klar und deutlich in diesen Briefen selbst, Jesus liebt die Menschen und er liebt seine Gemeinde. Und er will nicht, dass ein Mensch verloren geht und er will nicht, dass eine Gemeinde Schaden nimmt. Und deswegen spricht er Wahrheiten aus, die ausgesprochen werden müssen. Was also sind die Wahrheiten, die wir zu ertragen haben? Ich glaube, diese Frage an sich ist schon einmal die wichtigste. Ich glaube, das ist der erste und wichtigste Schritt, diese Frage selbst zu stellen, innerhalb unserer evangelischen Kirche, innerhalb der Gemeinschaftsbewegung und auch hier in Ratzeburg. Was sind die Wahrheiten, die wir neu zu hören und neu zu ertragen haben? Wo müssen wir als Gemeinde neu diskutieren? Wo sollten wir uns umtreiben lassen von dieser Frage nach der Wahrheit? Ich glaube, wer diese Frage nicht stellt und nicht stellen möchte, der hat Gemeinde eigentlich schon abgeschrieben. Gleichzeitig sind da tatsächlich viele Dinge, die ich in unseren Kirchen, unserer evangelischen Kirche und auch in unseren Gemeinden beobachte und die im Argen liegen. Ich nenne mal so zwei Beispiele, da gäbe es sicherlich noch viel mehr. Ich erlebe, und zwar auch bei mir selber, ganz vor allen Dingen bei mir selbst, aber auch bei anderen Christen, eine ausgeprägte Konsumentenhaltung. Gemeinde, Gottesdienst, die Veranstaltung, all das soll bitte mir etwas bringen. Ich möchte etwas Spannendes hören, ich möchte im Denken und Glauben herausgefordert werden und im besten Fall noch nette Gespräche und leckeres Essen haben. In Römer 16, in Versen 17 bis 18, warnt der Apostel Paulus die Christen in Rom vor Menschen, die nur auf ihren Bauch hören. Ich glaube, es gibt auch einen geistlich-spirituellen Bauch. Stelle ich diesen in den Mittelpunkt, lebe ich einen unreifen Kinderglauben. Die entscheidende Frage lautet doch vielmehr, wie leben wir als Gemeinde für unsere Nächsten, der Jesus noch nicht kennt? Blicke ich auf mein eigenes Leben, bin ich über diese Frage beschämt. Eine zweite unangenehme Wahrheit über uns als Christen und Gemeinde lautet, wir haben Angst. Wir haben nicht nur Angst vor der Zeit, in der wir leben und den Umständen, vielleicht auch vor dem Widerspruch unserer Mitmenschen, sondern auch innerhalb unserer evangelischen Kirche sind wir irgendwie mutlos geworden. Wir halten am Bestehenden fest, weil wir glauben, dass auch das Letzte zusammenbricht, wenn wir es nicht täten. Ich glaube, das ist eine kraftlose Selbstüberschätzung. Der Herr baut weltweit sein Reich unter Wellblechdächern und in der Verfolgung. Warum trauen wir Gott nicht zu, dass er auch uns retten kann, dass er auch uns neu machen kann? Im alten Gemeinschaftsklassiker Meine Zeit steht in deinen Händen singen wir: Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Das will ich wieder ganz neu ernsthaft glauben und versuchen, danach zu leben. Und jetzt, was bleibt über von diesem Predigttext? Ich als Mensch sehne mich halt nach Befreiung. Das tue ich auch noch immer wieder als Christ, wenn ich mich in Dinge verstrickt habe, die nicht gut sind. Und Gott will mir diese Befreiung jeden Tag neu schenken. Er tut es am Kreuz, indem er alles auslöscht, was mich gefangen hält und was mich unfrei macht. Und das darf ich annehmen. Aber Jesus stellt mir noch eine zweite Frage, nicht nur, ob ich das annehmen möchte, sondern er stellt mir auch die Frage, ob ich in dieser geschenkten Freiheit leben möchte oder doch am alten Leben festhalten möchte. Der Schlüssel, um sich auf Jesus und diese Frage neu einzulassen, ist meiner Meinung nach die Liebe. Überleg doch einmal, was erwartest du, was erwarte ich von einem guten Freund, von meinem besten Freund oder von der besten Freundin? Möchte ich immer emotional unterstützt werden? Möchte ich da eine Person haben, die alles abnickt, was ich tue und sage? Oder ist nicht der beste Freund oder die beste Freundin der, der mich auch mal auf Fehler hinweist? Vielleicht die einzige Person, die in meinem Leben ist, die eine unangenehme Wahrheit ausspricht. Und das tut diese Person nicht aus Rechthaberei, nicht aus, ja, ich hab's dir doch gesagt, sondern aus Liebe. Eben weil mein bester Freund oder meine beste Freundin mich liebt, sagt sie zu mir auch mal eine unangenehme Wahrheit. Wie viel größer ist die Liebe von Gott uns gegenüber? Das ist die Motivation hinter seinem Drängen und Streben nach Wahrheit, weswegen er uns immer wieder herausfordert, uns zur Wahrheit zu positionieren. Gottes Motivation ist die Liebe zu uns armen und verzweifelten Menschen. Seine Wahrheit will und sie wird uns frei machen. Wann bist du und wann bin ich bereit dafür? Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, wir schauen in unsere Zeit hinein und es sind so viele Fragezeichen in unserem Kopf. Bei den Nachrichten und den Medien, den ganzen Meinungen wissen wir häufig nicht, was Wahrheit und was Lüge ist. Danke, Herr, dass wir uns an dich halten können und dass du die Wahrheit kennst und dass du die Wahrheit bist. Herr, gib du uns immer wieder, jeden Tag neu, uns den Mut zu dieser Wahrheit uns zu stellen. Dass wir fröhlich in deiner Nachfolge stehen. Dass wir bereit sind, auch Widerstände auszuhalten. Zugleich, Herr, blicken wir auf unser eigenes Leben und auf unsere eigene Gemeinde und wollen dich bitten, gib du uns die Frage nach deiner Wahrheit neu ins Herz. Hilf du uns, uns selbst gegenüber ehrlich zu sein und auch zu den unangenehmen Dingen zu stehen. Hilf du uns auszuräumen mit den Dingen, wo wir eine Schattenexistenz führen, wo wir ein Leben vor dir und vor unserem Nächsten verborgen halten. Gib du uns Kraft und Mut, uns zu entschuldigen und zu unserem Nächsten zu geben, dem wir Schlechtes getan haben. Danke, Herr, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du so eine große Kraft hast, dass du uns alles vergeben hast und vergeben willst. Und danke, dass du uns die Kraft gibst, auch die Scherbenhaufen, die wir in unserem Leben hinterlassen haben, aufzuräumen und dass wir darauf hoffen und es wissen dürfen, dass du daraus Neues entstehen lässt. Hab Dank dafür, Herr, dass du so ein großer und barmherziger Gott bist, wir uns auf dich verlassen dürfen. Geh du mit uns, Herr, in dieser Zeit, darum wollen wir dich bitten. Amen.